ARD.
Das ist schon ziemlich krass, was Zucht alles schaffen kann und möglich macht. Also im Grunde designt ihr euch da ja so das perfekte Produkt. Ich will ja gar nicht sagen, dass Zucht am Ende dem Tier oder dem Gesamtwohl entgegensteht. Ich habe so ein gleiches Unbehagen damit, dass wir im Prinzip die perfekten Maschinen, Tiermaschinen, Milchmaschinen designen. Weißt du?
Hast du das Gefühl, wir spielen so ein bisschen Gott, wenn wir das machen?
Ja.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Hallöchen, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von 63 Hektar, dem einzig wahren Landwirtschaftspodcast, nur hier in der ARD Audiothek.
Hi Kuhlage, wie geht's dir?
Mir geht es hervorragend, muss ich sagen. Auch wenn ich heute Morgen schon Frühdienst hatte und mein Wecker um 2.55 Uhr geklingelt hat. Ein bisschen Mitleid, Maja.
Ja, du hattest schon beim letzten Mal Mitleid, sag mal. Ich wollte hier mal starten mit einem fetten Dankeschön. Wir müssen uns gleich noch mehr vorstellen, aber das wollte ich einmal vorplatzieren. Denn ich saß gestern mal wieder auf dem Trecker und ich muss sagen, es haben alle ganz freundlich gewunken. Es wurde nicht hektisch vorgeschert. Ich wurde nicht ausgebremst. Ich hatte das Gefühl, die haben mich da im Straßenverkehr echt akzeptiert. Und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Weil wir uns ja auch immer gerne mal beschweren, aber gestern waren sie alle lieb.
Hast du nur mir zu verdanken, weil ich für Verständnis sorge. Für Verständnis sorge auf Verbraucherseite, für die vielen Maishäcksler, die gerade unterwegs sind und die Treckerfahrer. Das haben wir mit diesem Podcast schon erreicht und dafür stehen wir auch, ne? Um mal zu erklären, was macht 63 Hektar? 63 Hektar, dieser Podcast kümmert sich ein bisschen um Versöhnung zwischen Landwirten und Verbrauchern. Nicht weniger steht auf unserer Bucketlist.
Das wollen wir erreichen.
Landwirte, Entschuldigung. Mein Name ist Andreas Kuhlage, ich bin kein Landwirt, ich bin Radiomoderator, Stadtkind, aber Maja sorgt dafür, dass ich nicht dumm bleibe und klärt mich jede Woche neu über Themen der Landwirtschaft auf.
Genau, mein Name ist Maja Muckwitz. Ich selber komme vom konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und freue mich, dass wir hier alle zwei Wochen, Kuhlage jetzt schon mittlerweile seit über einem Jahr, über die unterschiedlichsten Themen sprechen. So auch heute. Was ist denn heute unser Thema?
Zucht und Ordnung.
Oh Gott,
nein,
oh Gott,
es
oh Gott.
Geht um Zucht, aber man muss das Ordnung nicht weglassen, aber es gehört auch ein bisschen Ordnung in die Zucht. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Darüber reden wir gleich und wir haben auch einen Experten hier, der uns erzählen wird, was er da so macht. Aber vorher will ich von dir gedemütigt werden, Maja.
Du kündigst das immer so an, als würde ich dich hier mit piesacken. So ist das natürlich nicht. Du hast hier eigentlich die Chance zu glänzen, das weißt du schon. Ne? Du kannst dich auch einfach mal heimlich vorbereiten und dir einfach mal ein Lexikon kaufen. Mit Fachbegriffen.
Das Lexikon
und
mich dann der landwirtschaftlichen Fachbegriffe. Gibt es sowas wie den Pschirembel? In der Medizin gibt es den Pschirembel. Da stehen alle möglichen medizinischen Fachbegriffe drin. Und da kann man nachgucken, gibt es sowas auch für Landwirtschaft?
In der Landwirtschaft gibt es das auch. Ich kenne es jetzt nur digital. Ich bin eher so die digitale Maus.
Wie sie mit einem Satz mich wieder so alt aussehen lässt. Es ist einfach wunderbar. Zack, der alte weiße Mann hier liest noch in Büchern. Ich bin natürlich schon digital.
Wollen wir verraten, wie viel älter du bist als ich? Oder wollen wir das offen lassen?
Was würdest du denn schätzen? Weißt du das
überhaupt? Ich mach dich ja nicht alt. Vielleicht bist du auch einfach alt.
Also ich bin ehrlich gesagt 12, aber gefangen im Körper eines 49-Jährigen.
Ja, aber das muss ich dir sagen, das sieht man dir nicht an.
Och, besser wird's heute nicht. Lass uns hier aufhören. Das ist die beste Folge ever.
Es wird vielleicht doch noch besser, weil vielleicht kannst du mir jetzt diesen Fachbegriff erklären.
Majas Landwort.
Und zwar möchte ich von dir wissen, was ist, und das ist übrigens ein Hektiwunsch, das wurde uns zugeschickt, deswegen sehe ich mich hier verpflichtet, dieses Wort jetzt auch mal mit reinzubringen, gesextes Sperma. Der Mensch, der mir das geschickt hat, der meinte, er fand es schon so witzig, als wir über Geilstelle geredet haben. Und jetzt möchte er, dass wir gesextes Sperma thematisieren. Und ich hoffe, dass der NDR uns nicht piepsen muss.
Also,
es kommt natürlich jetzt auf deine Antwort drauf an.
Liebe Hektis, ich habe großes Verständnis mit euch. Und ich weiß, dass ihr auch eigentlich irgendwo auch ein klein bisschen krank seid. Aber das geht wirklich zu weit. Ich meine, was bleibt da für eine andere Erklärung übrig?
Geh das fachlich an.
Sekunde. Also, das Sexum sagt ja etwas darüber aus, ob man Männlein oder Weiblein ist. Und wenn es gesextes Sperma ist, heißt das, man hat das Sperma so beeinflusst, dass da nur männliche Tiere dann rauskommen.
Siehst du, jetzt hast du schon wieder die männliche Version bevorzugt.
Männliche, weibliche, was auch immer. Aber auf jeden Fall eine Art, ein Geschlecht wird am Ende bevorzugt werden.
Das ist richtig cool, Lage. Siehst du, ich sage ja, du kannst mich hier auch imponieren und mich beeindrucken.
Ich musste nicht mal unseren Telefonjoker bzw. unseren Publikumsjoker bemühen, der hier in dem Ball sitzt.
Gästejoker. Ja, das stimmt. Genau, das ist eine Technik in der Landwirtschaft, um zu beeinflussen, ob man eben ein männliches oder ein weibliches Kalb produzieren möchte, sage ich jetzt einfach mal. Denn in einer natürlichen Befruchtung ist es ja eine 50-50-Chance, ob es jetzt ein männliches oder weibliches Kalb wird. Und manchmal gibt es eben ein bevorzugtes Zuchtziel. Und in der Milchviehhaltung ist es oftmals gewünscht, dass es eben ein weibliches Kalb ist, weil auch nur weibliche Kälber am Ende Milch geben können.
Wir Männer sind total überflüssig.
Aber manchmal will man auch die männlichen haben. Aber du hast das ganz, ganz richtig erklärt, Kollege.
Dankeschön.
Wenn ich dich jetzt hier, ich würde dir einen High Five geben, aber wir kommen nicht. Ein Luft-High Five.
Virtuelles High Five. Mensch, guck mal, fühle ich mich doch gleich wieder viel besser. Ich habe das Gefühl, wir Männer werden heute in dieser Folge nicht gut bei wegkommen.
Nee, das habe ich eigentlich nicht vor.
Nee? Okay, wir werden sehen. Also, jetzt geht's mal rein in die neue Folge und ich hoffe, ihr kommt mit in den Deep Dive. Es geht heute bei 63 Hektar um Tierzucht. Zwischen Tierwohl, Klimaschutz und Geld verdienen, das sind drei große Themen. Oder ich sag mal so Spannungsfeld, in dem sich Tierzucht bewegt. Aber was ist überhaupt Tierzucht? Wie funktioniert das alles? Darüber reden wir heute mit einem absoluten Experten. Denn, und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder anfange zu schmunzeln, aber es ist einfach, seine Berufsbezeichnung klingt zu komisch. Das ist hoffentlich mal erlaubt. Er ist Anpaarungsberater vom Rinderzuchtverein Schleswig-Holstein, Bastian Bornhold. Ist das richtig?
Das kann man so sagen, ja, so kommt das hin.
Anpaarungsberater. Ist es auch sowas wie Tinder für Kühe?
Ich liebe Kulages Vergleiche.
So könnte man sich das heranziehen, genau. Bloß, dass die Damen sich das nicht selber durchscrollen durchs Web, sondern dass wir das für die tun.
Oh, das ist nicht sehr 2024, finde ich. Naja, aber erzähl mal, wie arbeitest du?
Also als Anpaarungsberater, der ich mit einem eigenen Gebiet auch noch bis vor kurzem war, mittlerweile bin ich tatsächlich da zum, ich bezeichne es mal als Teamleiter aufgestiegen und habe das Team der Anpaarungsberatung quasi unter mir. Aber wir fahren nicht in die Ställe und besamen die Kühe sozusagen. Also wir fahren raus auf die Betriebe, gucken uns die Kühe im Stall an und ganz grob zusammengefasst erarbeiten mit dem Landwirt eine Zuchtstrategie, der er nachgehen will, worauf er Wert legt in seiner Auswahl verschiedener Merkmale und daraufhin geben wir dann Empfehlung zu jeder Kuh, welcher Bulle da der beste Anpaarungspartner wäre.
Ernsthaft? Sowas gibt es?
Sowas gibt es.
Ich dachte,
man wird
so
sogar dafür bezahlt.
Also Maya, irgendwie, dich überrascht das scheinbar nicht, irgendwie, dass solche großen Dinge laufen im Hintergrund. Ich dachte ja immer so, ja, hier will ein Landwirt seine Kuh befruchtet haben und dann fragt man beim anderen Bauern nach, du hast jetzt zufällig gerade irgendwie einen Bullen, der Lust hat und dann zack.
Ich finde, das macht ja auch total Sinn, dass man spezifisch auf den Höfen guckt, welche Bedingungen gibt es auf den Hof, was muss man hier irgendwie anpassen, was kann man auch vielleicht züchtungstechnisch anpassen und deswegen ist es wichtig, dass es sowas gibt.
Welche Punkte hast du denn da im Blick zusammen mit den Landwirten, die du beachten musst, um da jetzt irgendwie so eine Zucht anzubahnen oder was anzupaaren?
Also das erstreckt sich ja von den unterschiedlichsten Merkmalen, von den sogenannten Phänotypen. Ich werde jetzt mal ein bisschen, rede jetzt mal ein bisschen fachchinesisch.
Oh, das kenne ich noch aus dem Studium.
Phänotyp ist ja quasi das, was du siehst. Das heißt, die Leistung, die wir auch auf dem Papier sehen, das ist sowohl die Milchleistung, aber auch ihr sogenanntes, und da kommt das nächste Wort, Exterieur, also ihr Aussehen.
Das kenne ich nur vom Auto.
Uns, genau.
Aber Exterieur, beschreib mir das mal, erklär mir das mal. Was bedeutet das? Sind es die Hörner, damit die besonders schön sind oder wie?
Nee, auch das ist, da können wir gleich nochmal später drauf kommen, auf das, was die Hörner angeht. Aber Exterieur sind für uns, ich sag mal, drei Hauptkategorien. Zum einen sind es der Körperbau, die sogenannten Fundamente, also die Beine, wir nennen es Fundamente, und das Euter. Das sind eigentlich die drei Hauptkriterien, die wir dann vom äußerlichen Erscheinungsbild bewerten und da festlegen, in welche Richtung möchte man vielleicht bei den Nachkommen gezielter züchten.
Das nennt man also Exterieur.
Das ist Exterieur.
Oh, guck mal, ich habe schon wieder so einen Begriff, wo ich dann irgendwann mal bei...
Ich werde es heimlich irgendwann nochmal in die Landworte mit aufnehmen und dich da auch nochmal abfragen, cooler
gemacht. Ja, na, ich dachte eher daran, dass ich damit so bei Landwirten wieder voll auf die Kacke hauen kann. Also wenn ich da in so einen Milchstand rein... Oder ich gehe einfach so an der Wiese vorbei, wo Kühe stehen und rufe denen zu... Geiles Exterieur.
Wir wissen beide, wie wenig du an einer Wiese vorbeiläufst, aber kannst es ja mal...
Aus dem Auto.
Kannst es dir ja mal
vorne. Hey, euer Exterieur gefällt mir sehr gut, aber eure inneren Werte sind mir auch nicht ganz unwichtig. Aber okay, Exterieur, Phänotypen, das haben wir geklärt. Was noch?
Und das sind dann die inneren Werte, die vielleicht auch immer, die eben so angesprochen wurden. Das sind für uns dann natürlich auch Gesundheitsmerkmale ganz entscheidend. Das heißt... Wie fit hat die Kuh sich bisher gezeigt in ihrer Eutergesundheit? Wie gut ist sie auf den Füßen unterwegs? Sind die immer gesund? Die sogenannte Klauengesundheit. Alles das, der Stoffwechsel, ist das alles so, wie es sein soll? Oder können wir da bestimmte Familien sehen, wo wir mehr Augenmerk drauf legen müssen bei der Bullenauswahl? Also das sind auch immer Faktoren, die ganz gezielt mit den Landwirten zusammen eigentlich ausgewählt werden. Also zum einen sind es natürlich immer Sachen, die man selber mitbringt, auch eigene Erfahrungen, die man gemacht hat und die man auf den Betrieben vielleicht mit einbringen kann. Das ist ja auch immer wichtig für die Landwirte, vielleicht mit der Blick von außen. Was könnte ich hier noch verbessern? Aber natürlich auch die, Strategie der Landwirte. Wo will ich hin? Will ich zum Beispiel mit einem Roboter melken? Das heißt, da ist dann die Vererbung im Euterbereich ganz entscheidend, damit der Roboter auch alle sogenannten, bei uns im Fachdeutsch, das wird heute nicht weniger Kuhlage, das tut mir leid, aber es ist leider so.
Kuhlage hat schon sein Konzentrationsgesicht aufgesetzt. Man kann es nicht sehen, der zieht ganz viele Falten.
Gleich wird er was ganz Absurdes sagen und ich bereite mich jetzt schon darauf vor. Also, wie nennst du die Zitzen?
Striche.
Oh, da habe ich jetzt ein bisschen was Fantasievolleres erwartet.
Ja, aber wir haben schon mit gesexten Sperma angefangen, da wollte ich das jetzt nochmal ein bisschen erden hier.
Striche, Fundamente, Exterieur.
Also aber was züchtet ihr dann am Euter? Also was sind dann da so die Merkmale, die euch wichtig sind?
Also das geht da vor allem um Strichlänge und Strichplatzierung. Das heißt, sind die Striche mittig angewachsen oder eher außen? Das heißt... Das Mähgeschirr hat ja auch eine bestimmte Form. Das heißt, du willst natürlich eigentlich am liebsten immer das mittig haben. Und das ist auch so eine Sache, die halt ganz entscheidend für uns ist. Es gibt Merkmale, die will man natürlich immer, ich sag mal, maximieren. Und welche will man auch irgendwo ja immer im Mittel halten. Das heißt zum Beispiel auch für uns ganz wichtig, wenn wir an die Striche denken und an die Platzierung, auch an die Größe. Wir wollen nicht größere Kühe haben. Der ein oder andere Betrieb möchte das vielleicht für
sich.
Wieso
wollt ihr nicht größere Kühe haben?
Weil der Betrieb... Das ist eigentlich immer so der Wortlaut, der da mitkommt. Wenn meine Kuh wächst, heißt das nicht, dass mein Stall mitwächst. Also natürlich wollen wir eine gewisse Kapazität an Kühen haben, weil die sollen natürlich auch durch den Stoffwechsel was umsetzen. Aber es bringt uns ja nichts, wenn die Kühe immer größer und größer werden und die Liegebox nicht mitwächst. Dann muss ich einen neuen Stall bauen und das kann ja nicht unbedingt mein Ziel sein.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, also jetzt habt ihr da eine Kuh, die hat ziemlich passende Striche für den Melkroboter. Und dann denkt ihr aber, oder ihr sagt irgendwie so, es könnte noch besser werden und jetzt kann man das überhaupt so zielgenau züchten, dass es jetzt noch optimiertere Striche gibt an der Kuh?
Und wie schnell merkt man das dann auch individuell auf dem Betrieb?
So, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich jetzt sagen muss, nein, das kann man nicht. Das kann man natürlich nur mit gewissen, deswegen ist es Zuchtwertschätzung und nicht Zuchtwertfestlegung, weil so genau zielen kann keiner. Wir haben die Natur immer dabei und das muss man sich einfach auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Plus und Plus ist auch in der Zucht nicht immer Plus, sondern da spielen natürlich auch ganz andere Faktoren noch mit rein. Aber es ist schon so, dass wir natürlich gewisse Heritabilitäten, also Heritabilitäten, man ist denn so in seinem Fach chinesisch gefangen, also Erblichkeiten, jetzt habe ich es, sind ja unterschiedlich bei manchen Merkmalen. Größe zum Beispiel kann man relativ schnell beeinflussen, das sieht man innerhalb von 1-2 Generationen, wenn ich da wirklich was dran mache, was da passiert, auch Milchleistung, aber natürlich so weiche Faktoren, die von ganz vielen unterschiedlichen Dingen noch beeinflussbar sind, wie ich eben schon sagte, Eutergesundheit oder auch Klauengesundheit, sind ja ganz stark abhängig von der Umwelt, das heißt, wir können das schon positiv beeinflussen, aber natürlich nicht genau sagen, so, nächste Generation ist das alles
weg. Ihr würdet dann quasi einfach in euren Katalog schauen, so stelle ich mir das vor, und schaut, welches Rind hat diese Fähigkeit, damit ich das gut kreuzen kann?
Wir spielen sozusagen Stärken und Schwächen der Bohnen und der Kühe gegeneinander aus. Das ist sozusagen, im Endeffekt, unser Ziel ist es, eine einheitliche Herde hinzukriegen. Das heißt, du willst ja keine Extreme haben, du willst nicht ganz, wenn wir bei der Größe bleiben, keine ganz kleinen und keine ganz großen, weil wie soll mein Melkstand sonst dimensioniert sein? Wie soll meine Liegebox dimensioniert sein, damit das für alle Kühe gleich ist? Das heißt, je einheitlicher die Kuhherde am Ende ist, desto einfacher ist sie auch zu führen und zu füttern, zum Beispiel.
Ja. Vielleicht, weil wir jetzt schon so mega im Detail sind, fangen wir einmal damit an, wie lange gibt es überhaupt schon Rinderzucht und was hat sich so im Laufe der Zeit in den Zuchtzielen verändert bis heute? Dann weiß man auch, glaube ich, so, wie sich die Landwirtschaft entwickelt hat.
Ja, dann müssen wir schon anfangen zu definieren, was ist Zucht. Mhm. Also Zucht gibt es, glaube ich, schon so lange, wie der Mensch Tiere domestiziert hat. Mhm. Weil Zucht auch immer beinhaltet eine gewisse Grundsubstanz von Selektion. Das heißt, in dem Moment, wo ich vielleicht schon sage, okay, diese Kuh verlässt jetzt den Betrieb, weil sie doch nicht so orderfit ist, wie ich zum Beispiel jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. In dem Moment selektiere ich ja auch schon, da ich ja die nächste Nachzucht nicht aus ihr kriegen werde. Also Zucht an sich, so in dem Sinne gibt es eigentlich schon immer. Aber wenn wir das natürlich so ein bisschen darauf runterbrechen, wann wurde denn mal angefangen, sowas aufzuschreiben und ein bisschen gezielter zu verfolgen, das ist eigentlich schon... Ja, da reden wir dann nicht nur über das letzte Jahrtausend, sondern das ist dann halt auch nochmal das Jahrhundert davor. Das ist dann so Mitte 1850. Mein Kollege Klaus-Peter Thorzen könnte mir das jetzt genau sagen und der wird sich wahrscheinlich jetzt auch umdrehen, wenn er das hört.
Dass ich Klaus-Peter, Telefonjoker!
Aber
liebe Grüße.
Genau, das wurde dann halt mal aufgeschrieben, aber da ging es vor allem um Leistungsdaten. Also da wurden Milchleistungen vor allem erfasst und was nachher natürlich auch
also war... Sozusagen Oberthema Ernährungssicherung, wir haben alle Hunger, wir haben alle Durst, wir brauchen Milch.
Genau, das war natürlich die wichtigste Komponente und was dann auch als nächstes dazu kam, als man dann auch gewisse, Parameter in der Milch erfassen konnte, war natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts auch ganz entscheidend. Ja, wir erinnern uns an zwei dunkle Zeiten in Deutschland, da war es ganz wichtig, die Leute zu ernähren und da spielte natürlich auch der Fettgehalt eine ganz wichtige Rolle, der auch ganz gezielt dann versucht wurde, in die positive Richtung zu züchten. Und das waren eigentlich so die Grundsätze, wo man mit angefangen hat. Das heißt, man hat angefangen, erstmal zu aufzuschreiben, wer hat welche Kuh und von welchem Bullen stammt sie ab und kann man sie jetzt irgendwelche Entwicklungen daran festmachen. Und dies mit der Leistung ging eigentlich so ziemlich, ich hätte jetzt gesagt, so bis Ende der 80er Jahre, bis dann gesagt wurde, Anfang der 90er, das deckt nicht mehr alles ab. Es ist nicht nur noch Leistung, wo mittlerweile dann aber auch Eiweiß dazu kam und, sondern für uns ist auch entscheidend, wie lange bleibt die Kuh im Stall, wie viel Kälber hat sie dann wirklich auch gekriegt, wie gut ist das Exterieur dann, auch das wurde dann nach und nach aufgefasst, so dass wir eigentlich am Ende jetzt dabei sind, dass die Leistung in unserem Gesamtzuchtwert, dem RZG, nur noch einen Anteil von 36% hat.
Was sind die anderen Prozente dann? Also ich denke irgendwie immer so an Fitness, Gesundheit. Man will ja da am Ende auch ein gesundes Tier stehen haben, wo man wenig Tierarztkosten hat, wenig Medikamente verteilen muss.
Richtig? Genau, das sind eigentlich die Hauptpunkte. Das heißt, wir haben da noch drin das Exterieur zu zum Beispiel 15%. Wir haben die Nutzungsdauer da drin. Wir haben den RZ gesund, der die ganzen weichen Faktoren auch noch beinhaltet mit drin. Wir haben Kälber.
Was war nochmal RZ gesund?
Das ist sozusagen der Gesamtindex für die Gesundheitszuchtwerte, Euterfitness, Klauengesundheit, Stoffwechselstabilität und Reproduktion. Wow. Mhm. Da fasst das alles zusammen und da gehört auch noch Kälberfitness rein und auch die Kalbemerkmale. Also das alles wird jetzt mittlerweile zu 64% aufgewogen gegenüber den 36% nur noch Leistung. Also
darüber reden wir bestimmt gleich noch, warum die anderen Anteile immer wichtiger geworden sind. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und mal auf die frühen Anfänge der extremen Zuchtziele zurückkommen. Das waren ja so die 50er, 60er Jahre, da ging das los und da hat sich ja die Milchleistung einer einzelnen Kuh auch dramatisch gesteigert. Also da waren es für, glaube ich, um die 2500 Liter pro Jahr. Mittlerweile sind es irgendwie so 8000 Liter ungefähr, manchmal sogar mehr. Ich als Laie würde denken, die arme Kuh, die macht ja auch einiges mit. Das wurde ja innerhalb von einigen wenigen Generationen dann auch so herbeigezüchtet. Und ich habe mich da mal ein bisschen auf die Suche begeben und bin auf eine Forscherin an der Uni Göttingen gestoßen, Professorin für Tierzucht und Haustiergenetik. Frau Christine Große-Brinkhaus heißt die. Und die habe ich gefragt, das muss doch damals auch schon tierische Probleme verursacht haben.
Wenn man sich jetzt quasi den Stand von vor 50 Jahren anguckt, dann hat das sicherlich Probleme mit sich gebracht. Bei Milchkühen war zu beobachten, dass bei gestiegener Milchmenge die Fruchtbarkeit schlechter wurde und es auch zu Fundamentproblemen gab und auch bei Tieren zu Problemen mit der Eutergesundheit. Wenn wir andere Tierarten uns angucken, wie bei Schweinen und auch bei Mastgeflügel, zeigte dieses schnelle Wachstum oft, dass wir hier auch Probleme mit dem Bewegungsapparat bekommen haben und die Tiere natürlich immobiler wurden und auch das zu Schmerzen geführt haben. Das hat aber nicht alleine damit zu tun, also dass wir auf Merkmale, dass sie deutlich schneller zunehmen, gezüchtet haben, sondern es spielen auch zu dem Zeitpunkt eine Rolle weiterer Faktoren, eine Rolle, wie die Haltungsumwelt gestaltet war und wie auch die Versorgung der Tiere.
Also nicht allein die Züchtung macht es, sondern auch die Umstände. Da hat man, ich sag mal so, glaube ich, ist man übers Ziel hinausgeschossen, könnte man sagen. Also man hat damals einfach nur auf Leistung gezüchtet und hat sich gar nicht um die Gesundheit der Tiere gekümmert. Ne? Ist doch heute anders, oder?
Ja, würde ich aber auch jetzt so für damals nicht unterschreiben. Ich glaube schon, dass jeder Landwirt sich immer um die Gesundheit seiner Kühe oder seine Tiere auch gekümmert hat. Was natürlich zu einem, ja, diesem Bruch eigentlich führte, ist, dass wir ja erst Anfang der 40er Jahre eigentlich überhaupt die künstliche Besamung eingeführt haben. Das ist ja eigentlich das, was diesen ganz gezielten Züchtungserfolg am Ende, so muss man es ja auch titulieren, für uns gebracht hat. Das heißt, wir sind nicht mehr mit Bulli von A nach B gelaufen und haben den Nachbarn mal gefragt, Mensch, du hast jetzt ja hier den Bullen im Dorf, ich komme morgen mal vorbei. Sondern es wurden ja ganz gezielt aus bestimmten Linien Bullen herausgekauft und dann abgesamt und dieser Samen dann vermarktet und dadurch ja wirklich dieser Zuchtfortschritt erst überhaupt möglich gemacht. Das ist eigentlich wirklich der Kick, der es mit sich gebracht hat.
Mhm. Und auch damals, also sie spricht jetzt ja vor 50 Jahren, da sind natürlich auch die ganzen Haltungsstandards gar nicht mitgegangen. Ja, also heute ist der Stall natürlich ein Offenstall, gut belüftet, die perfekte Klimabedingung für das Tier, das perfekt angepasste Futter fürs Tier. Auch das hilft ja dabei, das Tier irgendwie gesund zu halten bei dieser hohen Milchleistung, die das Tier bringt.
Ja. Es gibt aber auch so Extremfälle, zum Beispiel die weißblauen Belgier, die haben 25% mehr ausschlachtbares Muskelfleisch. Das Ergebnis ist aber gleichzeitig, dass sie nicht mehr vernünftig ihre Kälber zur Welt bringen können, dass sie teilweise irgendwie so mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden müssen. Das ist auch irgendwie auch nicht in Ordnung, oder? Sowas?
Das ist natürlich auch mit der Grund, warum die in Deutschland auf der roten Liste stehen und hier auch nicht in Reinzucht gezüchtet werden.
Okay.
Tatsächlich wird in Belgien aber vor allem natürlich an dem Punkt ganz stark gearbeitet. Wir müssen ja natürlich auch noch differenzieren zwischen eigentlich dem Milchrinderbereich, den ich sehr stark betreue, und auch dem Fleischrinderbereich. Muss man natürlich über die Halbwertszeit des Produktes, nenne ich es jetzt einfach mal, sich Gedanken machen. Bei einer Milchkuh ist es für uns ja entscheidend, dass sie auch lange da ist. Das ist beim Fleischrinder natürlich auch nicht, am Ende nicht das Ziel. Da ist die Zeit der Futteraufnahme natürlich dann zu begrenzen. Das ist dann eher das Ziel. Und bei dem Weiß-Blauen ist es so, dass wir die für eine Kreuzung hier in Deutschland nutzen dürfen und das auch tun, um dann gezielt, wenn wir wieder beim gesexten Sperma sind, da dann auch Mastkreuzungen draus zu produzieren, die dann diese Abkalbeprobleme aber nicht haben.
Und habe ich das richtig verstanden, dass es euch bei der Zucht auch darum geht, dass die Tiere länger leben oder dass die Tiere länger nutzbar sind? Also ich glaube, eine Milchkuh ist so 5-6 Jahre im Schnitt jetzt, glaube ich, nutzbar. Aber theoretisch werden die ja viel älter. Die können ja 16-17 Jahre lang auch leben. Wäre das so ein Zuchtziel?
Also es ist auf jeden Fall unser Ziel, was wir ganz stark angehen, diese Nutzungsdauer zu verlängern. Und man muss jetzt natürlich dann so ein bisschen berücksichtigen, was war denn in der Vergangenheit vielleicht auch der Grund? Da spielen ja auch mehrere Faktoren rein. Wir hatten früher nicht die Möglichkeit, gesexes Sperma überhaupt zu produzieren. Das bedingt natürlich, wenn wir jetzt wieder an die Biologie der Kuh denken, eine Kuh kann nur Milch geben, wenn sie dann auch, damals war es halt so, da gab es so einen Spruch, jede gesunde Kuh bekommt jedes Jahr ein gesundes Kalb. Davon sind wir mittlerweile auch weit weg, sondern wir wollen diese sogenannte Zwischenkalbezeit auch weiter verlängern. Weil je mehr Kälber wir haben, desto mehr müssen wir auch setzen wir in der Nachzucht sozusagen wieder an. Und das war natürlich vielleicht auch in der Vergangenheit mit ein entscheidender Faktor, dass die Jungtiere auch da waren. Das heißt, man hat mit älteren Kühen nicht lange, sage ich mal, rumexperimentiert, sondern man hatte die jungen Tiere da stehen und hat denen dann die Chance gegeben. Und das unterscheidet uns auch ganz massiv zum Beispiel von der Zuchtstrategie, wenn ich jetzt nach Nordamerika blicke. Da funktioniert die Idee ganz anders. Die Idee dahinter ist eigentlich innerhalb von 2 Jahren aus der Milchkuh dann möglichst viel rauszukriegen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Jungrind, das ich dann nachschiebe, dann habe ich ja weniger Ärger vielleicht mit einer älteren Kuh. Und wir gehen da anders ran. Unsere Philosophie hier in Deutschland ist zu sagen, wir wollen eine Kuh, die wir schon 2 Jahre aufgezogen haben. Und das dauert nun mal so lange, bis ein Jungrind dann irgendwann selber keimen kann und Milch gibt. Wenn wir schon 2 Jahre gewartet haben, bis sie endlich Milch gibt, dann soll sie bitte auch so lange wie möglich hier bleiben. Und darum natürlich auch die Gesundheitsmerkmale dabei so gesund wie möglich bleiben und uns so lange begeistern, wie es geht.
Ja, Rinderzucht ist ja für so uns Durchschnittsverbraucher, ich bin ja auch Verbraucherin, irgendwie doch ein abstraktes Thema. Was kannst du denn sagen, wie beeinflusst die Rinderzucht mich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Milch kaufe? Was habt ihr daran gezüchtet? Kannst du das nochmal sagen? Ist sie jetzt besonders fettig oder fettarm? Sind das auch so Ziele?
Naja, also was daran jetzt ja deutliche Verschiebung gegeben hat, der Anteil an Eiweiß hat eine Mehrgewichtung gefunden in der Vergangenheit jetzt. Das heißt, es wird schon mehr gezielt auf Eiweiß gezüchtet, weil das auch besser honoriert wird von den Molkereien oder Meiereien. Das heißt, die können am Ende aus dem Eiweiß mehr rausholen als aus dem Fett. Also Butter, was natürlich immer irgendwie aus Fett gemacht wird, oder ich sag mal die Vollmilch, die dann im Regal steht, die ist dann natürlich immer schon eigentlich im Fett auch reduziert eher. Das heißt, die Milch, die du vielleicht bei deinem Nachbarn aus dem Tank kriegen würdest, die kriegst du so sicherlich nicht im Supermarkt. Da findest du auch die mit 1,5% Fett und weniger. Und das ist schon so, dass wir eigentlich hauptsächlich dann in Richtung Eiweiß gehen, was die Inhaltsstoffe angeht.
Ja, das ist schon ziemlich krass, was Zucht alles schaffen kann und möglich macht. Also im Grunde designt ihr euch da ja so das perfekte Produkt. Also
wie du es schon wieder formulierst, ist schon wieder so ein kleiner negativer Touch.
Ja,
vielleicht
können
wir ja mal einmal hervorheben, welche positiven Zuchtziele es heute gibt, auf die wir echt angewiesen sind.
Ja, also ich will aber ganz kurz meinen Satz zu Ende bringen. Also ich will ja gar nicht sagen, dass Zucht am Ende dem Tier oder dem Gesamtwohl entgegensteht. Was ich nur ein bisschen krass finde ist, und das will ich an der Stelle mal sagen, ich habe so ein leichtes Unbehagen damit, Bastian, vielleicht kannst du mir das nehmen, vielleicht auch nicht, dass wir da stehen und im Prinzip die perfekten Maschinen, Tiermaschinen, Milchmaschinen designen, weißt du?
Hast du das Gefühl, wir spielen so ein bisschen Gott, wenn wir das machen?
Klein
ist
bisschen
das so ein bisschen
schon.
dein ja. moralisches also, Problem damit?
Nein, es ist kein moralisches Problem. Ich habe nur so ein Unbehagen, weil ich denke mir so, die Natur macht das eigentlich schon von alleine alles ganz gut. So, und jetzt kommen Leute wie Bastian und die basteln da rum, optimieren es und ich habe da so ein leichtes Unbehagen. Begegnet dir das auch ab und zu mal bei Leuten irgendwie so, dass die dir sagen, Mensch, ihr fuscht an Gottes Handwerk ein bisschen rum?
Also ich wollte schon fast sagen, ich fühle mich jetzt fast schon geschmeichelt, dass du mich als ganz weiter Bastian zu mir sagen. aber ich denke, dass wir eigentlich in dem Sinne nichts Unnatürliches tun, sondern auch bei der Brunst, uns kommt natürlich immer oftmals in Konfrontation dann vielleicht auch mit dem Verbraucher der Begriff Zwangsschwangerschaft über die Lippen. Und dem ist ja nicht so, sondern wir sind ja darauf angewiesen, dass die Kuh immer wieder bereit dazu ist, überhaupt dann irgendwie das Kalb auch aufzunehmen. Das heißt, wir treiben sie dazu nichts und das wird immer so ein bisschen, ja, kommt einem so ein bisschen rüber wie eine Vergewaltigung. Das ist es ja überhaupt nicht, sondern wir warten auf den Moment, dass die Kuh uns signalisiert, hey, ich wäre wieder soweit. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, wie ich vorhin schon sagte, mit der Zwischenkalbezeit, dass wir viel länger warten. Das heißt, sie hat uns das mittlerweile schon 3 oder 4 Mal gesagt, ich könnte schon wieder. Und wir sagen, du musst aber nicht. Weil irgendwo ist ja auch jede Kalbung für uns immer die kritischste Phase einer Kuh. Das heißt, wenn sie die ganze Zeit Milch gibt und in ihrem Flow so drin ist, dann fühlt sie sich dabei wohl. Und wenn sie jetzt natürlich zur Kalbung kommt, heißt das, sie hat eine Phase, wo sie keine Milch geben muss. Das heißt, sie muss von der milchgebenden Phase weg. Das heißt, sie wird so ein bisschen ausselektiert, damit sie dann in ihrer Mutterschutzgruppe für sich ist. Und das sind natürlich Stoffwechselsachen, die da passieren. Das ist für uns ganz entscheidend, dass wir da eigentlich weniger rankriegen. Und wir manipulieren ja nicht an den Genen rum, sondern wir zielen nur ganz genau die Anpaarungspartner zusammen da.
Ja. Ich finde das ganz spannend, weil ich muss ja selber auch irgendwie so mit meiner eigenen, ich würde sagen, Blauäugigkeit, Naivität, aber mit meiner romantischen Vorstellung von Landwirtschaft werde ich auch regelmäßig hier wieder konfrontiert und muss mich ja selber auch überdenken. Faszinierend finde ich, dass sich Dinge verändern. Also Rassen verschwinden, weil man in eine gewisse Richtung züchtet. Das ist ja unbestritten. Also zum Beispiel, wenn die Zahl stimmt, in Bayern gab es früher mal 35 Rinderrassen, mittlerweile sind es noch 5. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber da habe ich auch mit der Professorin von der Uni Göttingen drüber gesprochen. Und die sagt, dass man solche alten Rassen auf jeden Fall erhalten muss. Aber, und das finde ich ganz spannend, die sagt halt eben auch, man muss auf die komplette Bilanz am Ende schauen.
Und vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch immer wieder die Diskussion haben, wir haben ja eine Lebensmittelkonkurrenz zwischen den Nutztieren und dem Menschen, ist es natürlich da auch zu gucken, wie gehen die Nutztiere oder auch unsere, also wenn wir beim Schwein bleiben, mit und den Nährstoffen um. Müssen da, was geht da an Futtermittel entsprechend rein und wie gehen die damit um und was wird nachher an Gülle und Mist auch wieder auf den Acker ausgebracht. Und da sind die moderneren Linien deutlich, ja, haben eine deutlich bessere Nährstoffnutzungseffizienz, so nennt sich das, als jetzt traditionelle Rassen an der Stelle.
Und an dem Punkt habe ich gelernt, Zucht hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es Hühner gibt, die setzen nicht so schnell Fleisch an wie die ganzen modernen Zuchthühner. Die brauchen ein bisschen länger, leben länger, fressen länger, scheiden länger aus und sind im Prinzip unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gar nicht so günstig wie die hochgezüchteten Zuchthühner. Und da musste ich erstmal drüber nachdenken, okay, also wenn ich den Umweltschutzgedanken mit der Leistung, mit dem Leistungsgedanken in Einklang bringen will, ist es gar nicht so einfach, aber manchmal geht es Hand in Hand und manchmal ist so eine ursprüngliche alte Rasse gar nicht besser für die Natur und für die Umwelt als so eine neu gezüchtete Rasse, ne?
Also wir haben eigentlich in Schleswig-Holstein, wenn ich darauf gucke, hauptsächlich vier Milchrinderrassen. Das sind einmal die sogenannten Schwarzbunten, die Holsteins bei uns. Dann gibt es die Rotbunten oder die Red Holstein. Die sind familiär eigentlich ziemlich eng mit den Schwarzbunten mittlerweile. Die unterscheiden sich eigentlich hauptsächlich nur noch in der Jacke, die sie anhaben. Und dann haben wir noch die Angler ganz oben im Norden. Und wir haben auch noch die Rotbund DN. DN steht hier für Doppelnutzung. Und das sind zum Beispiel Tiere, die sind dann auch an extensivere Haltung eher mal gewöhnt. Die lassen sich besser zum Beispiel in Niederungsgebieten halten, wo dann vielleicht auch nicht so viel Ackerbau möglich ist, wo Mais von weit herangefahren werden müsste. Da halten sich solche Rassen dann stärker. Und so hat dann auch jede Rasse für sich sicherlich auch ihren betrieblichen und lokalen Schwerpunkt. Und trotzdem ist es für uns als, ich sag's jetzt mal aus der Sicht des Zuchtunternehmens oder des Zuchtverbandes, schwierig, auch solche Rassen dann am Laufen zu halten teilweise, weil die Population ja schon kleiner wird. Man will sie aber natürlich trotzdem effizienz- und konkurrenzfähig auch zu anderen Rassen halten. Ja, und das ist für uns jedes Mal wieder eine Herausforderung, dann auch alle Rassen irgendwie mit im Spiel zu behalten.
Wie meinst du schwierig? Also in welchem Moment schwierig, den Landwirt dann davon zu überzeugen, diese gewisse Rasse zu halten, die eigentlich doch nicht zu den Weidebedingungen, Moorbedingungen da passt?
Nee, schwierig eigentlich im Sinne von das Zuchtprogramm am Laufen zu halten. Also Zuchtprogramm klingt immer so hochgestochen. Das ist letztendlich, gibt es im Zuchtprogramm ein Ziel. Das heißt, welches Ziel wollen wir mit der Rasse erreichen? Zum Beispiel bei den Schwarzbunden, wir wollen 10.000 Liter und 3,4% Eiweiß oder. Und solche Ziele werden sich gesetzt. Und dann wird halt geguckt, wie kriege ich jetzt Zuchtbullen, die halt in diese Richtung hinarbeiten. Und je kleiner die Population wird, desto mehr Probleme kriege ich dann auch mit Inzucht. Und desto mehr Probleme kriege ich dann auch damit, Bullen zu finden, die dann auch wirklich aus der Masse rausstechen. Also Schwierigkeiten in dem Sinne, den Landwirten, die auf diese Rasse züchten, auch Zuchtfortschritt anbieten zu können. Damit sie auch mit anderen Rassen konkurrieren können und nicht sagen, okay, ich kann meine Doppelnutzung zum Beispiel vielleicht nicht mehr so gut halten. Ich könnte auf dem gleichen Standort auch Schwarzbunte halten, als Beispiel. Und das ist ja am Ende nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja schon die Vielfältigkeit irgendwo dann auch bei uns im Land halten.
Mhm. Also wenn ihr es schafft, den Eiweißgehalt in der Milch auf das Prozent genau reinzuzüchten. Warum habt ihr es immer noch nicht geschafft, irgendwie so das Methan aus den Kuhfürzen rauszuzüchten? Verdammt nochmal, das muss doch möglich sein.
Ja, gut, das ist natürlich eine interessante Sicht.
Ja, cool, muss ich erst kommen, euch diesen Tipp geben, ne?
Ich habe mir sofort aufgeschrieben. da hatten wir bisher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nein. Tatsächlich geht es aber auch ganz neu dabei, ist zum Beispiel auch so ein Zuchtwert wie Futtereffizienz bei uns, der schon ganz genau darauf zielt, aus wenig sozusagen auch viel zu machen, um dann im Verhältnis dann da wieder vielleicht auch weniger freizusetzen. Und deswegen ist es für uns halt wirklich immer wieder alles in Bewegung. Das heißt, es ist nicht jetzt, dass wir irgendwas festgelegt haben und wir werden in 50 Jahren noch das Gleiche machen. Wenn ich jetzt nur 30 Jahre zurückgucke, ist die Veränderung in der Zucht schon gewaltig und das wird auch uns in Zukunft so begleiten. Und sicherlich sind auch da Forschungsprojekte schon am Laufen, die tatsächlich genau das, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir sie rausgekegelt kriegen, die Methangase, aber um eine Reduzierung geht es irgendwo immer.
Aber da hat Kula was Spannendes angesprochen, Thema Methan. Was würdest du denn sagen, wie reagiert ihr züchtungstechnisch auf Klimaschutz? Also was könnt ihr da schon anpassen?
Klimaschutz ist am Ende so ein bisschen auch das, was ich eben sagte mit der Futtereffizienz natürlich. Ja. Das gehört da für uns ganz elementar dazu. Aber es ist natürlich dann auch da wieder so ein Punkt, da zählen so viele betriebsspezifische Sachen rein. Das heißt, da kann die Zucht zwar irgendwo in der Gesamtpopulation gesehen sicherlich in die richtige Richtung helfen, aber es muss auch auf dem Gesamtbetrieb irgendwo passen und umgesetzt werden. Und es ist natürlich aber auch da wieder Thema Nachhaltigkeit, eigentlich cooler, sehr gutes Beispiel, was du mit den Hühnern hattest, ist bei den Kühen am Ende nichts anderes. Wenn ich natürlich aus einer Kuh am Ende mehr Liter Milch raushole von der gleichen Fläche, habe ich sozusagen ja viel mehr Fläche frei für Biodiversität. Das heißt, kann ich freigeben für was anderes. Das heißt, je restriktiver oder je extensiver ich meinen Betrieb führe, desto mehr muss ich mich eigentlich fragen, okay, nehme ich da nicht mehr Land in Anspruch für die gleiche Produktion, was ich auch mit weniger machen könnte?
Ah.
Also das
guter
ist natürlich
Punkt.
Auch, ja. Diese Effizienz an sich dahinter ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt.
Okay. Vielleicht noch am Schluss irgendwie eine spannende Frage. Wenn du mal die Augen zumachst, ne, und dir die perfekte Kuh vorstellst. Also nehmen wir mal an, du könntest irgendwie das Beste aus deinen Katalogen zusammenbringen. Wie wäre Bastians perfekte Kuh?
Sie wird schon mal Kuhlage heißen, finde ich.
Ich hoffe,
noch witziger wird.
Ja, und ich hatte mir eigentlich schon überlegt, wir wollten heute über die Gesamtkuhlage der Nation sprechen. Das hatte ich mir eigentlich auch schon so vorgenommen. Wie sieht sie aus? Ich kann da eigentlich gar nicht so viel sagen. Da sind jetzt wahrscheinlich so viele Kollegen, die mich dafür steinigen würden, was ich jetzt sagen würde. Von daher mache ich da von meinem Zeugen Verweigerungsrecht Gebrauch. Das Wichtigste in der Rinderzucht ist eigentlich immer, dass man so lange wie möglich versucht, nicht zu bekennen, zu welcher Farbe man da gehört, wenn man auf allen Betrieben noch kommen möchte.
Okay.
Das ist ganz entscheidend.
Ach so, deswegen.
Dankeschön, Bastian, bis hierhin.
Genau, ja, danke
sehr
dir.
Sehr gerne, schön, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir finden das immer ganz toll. Irgendwie, ihr seid so treu und ihr werdet immer mehr, das müssen wir auch mal sagen, irgendwie dieser Podcast findet Anklang. Schreibt uns gerne mal
an 63hektar@ndr.de.
Ja, und da hat uns auch der Michael aus Duisburg geschrieben.
Hektier Post.
Guck mal, im Ruhrpott hört man 63 Hektar.
Schön, liebe Grüße nach Duisburg.
Er schreibt: Ich versuche in Discountern und normalen Supermärkten möglichst viel Bio zu kaufen. Fleisch kaufe ich dort nur aus Haltungsstufen 3 und 4. Und auf dem Wochenmarkt kaufe ich bei regionalen Erzeugern, von denen ich weiß, dass sie gut und traditionell arbeiten. So, er will von uns wissen, ob wir schon mal über alternative Vertriebsformen wie Crowdfarming oder solidarische Landwirtschaft gesprochen haben. Diese Art von Vermarktung würde ich mir in Deutschland vermehrt wünschen. Im Ruhrgebiet ist sie so gut wie nicht vorhanden. Haben wir da schon mal darüber berichtet, Maya?
Ich glaube, wir haben es schon mal kurz angerissen, aber wir können das mal mit auf unsere Liste nehmen, auf jeden Fall.
Crowdfarming, solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank, Michael, für deine Nachricht. Wenn ihr auch so eine Idee habt, über was wir mal berichten sollen, dann schreibt es uns an 63hektar@ndr.de.
Und vielleicht könnt ihr uns auch noch mal verraten, also vielleicht Landwirte, die hier zuhören, welche Züchtungsziele sie auf dem Betrieb haben. Und Kuhlage, was möchtest du von den Verbrauchern und Verbraucherinnen wissen?
Teilt ihr so ein bisschen dieses Unbehagen, dass wir da zu sehr in die Natur eingreifen? Oder sagt ihr, nee, finde ich alles gut, was da so gemacht wird in der Zucht.
Wir dürfen meinen Ach was nicht vergessen. Darf ich das jetzt hier platzieren, Kuhlage?
Selbstverständlich.
Ach was.
Sehr schön. Das ist ja auch, ich sage zu jeder Rubrik, dass es meine Lieblingsrubrik ist. In dieser Rubrik möchte ich dich immer überraschen. Im besten Falle möchte ich dir damit ein Ach was entlocken. Und heute möchte ich dir erzählen, dass der Beruf Landwirtschaft, die Ausbildung dazu, immer beliebter wird, zumindest in diesem Jahr. Und dass der Beruf auch immer weiblicher wird. Und zwar haben sich in diesem Jahr 4.773 junge Menschen für einen Ausbildungsvertrag in der Landwirtschaft entschieden. Und davon waren irgendwie 3.600 circa Männer. Und das ist ein Plus von 16% im Vorjahr. Und es waren 1.100 Frauen. Das ist ein Plus von circa 27%. Und das finde ich schön.
Super.
Weil Landwirtschaft ist ein toller Beruf. Und ich finde, Haben wir da ein Stück zu beigetragen?
Natürlich.
Sehr gut.
Natürlich haben wir was. vor allem du natürlich, weil du bist ja, ich sag mal, so ein Role Model auch.
Role Model?
Ja, das, also ich werde jetzt am Ende dieses Podcasts werde ich noch mal so ein bisschen großzügig und verteile noch mal Komplimente. Nein, ich meine es wirklich ernst. Ich finde, so wie du Landwirtschaft präsentierst und lebst, so leidenschaftlich, aber auch irgendwie so modern und irgendwie auch Social Media cool, gedacht ja, und so, das finde ich einen coolen Ansatz. Und das mag ich sehr gerne. Und wenn sich andere Frauen daran Beispiel nehmen, bin ich da voll dabei, unterstütze das sehr.
Ich danke dir. Wenn sich andere an dir ein Beispiel nehmen wollen, wie du steter bist, dann unterstütze ich das auch.
Dankeschön. Also schreibt uns gerne über 63hektar@ndr.de und wenn ihr alle unsere 63 Hektar Folgen schon durchgesuchtet habt, dann hört euch bitte einen anderen Podcast an. Weird Animals. Ich feiere diesen Podcast sehr. Da geht es darum, dass sich die Protagonisten Robinga und Theresa die spannenden, schrägen und lustigen Seiten der Tierwelt angucken. Und jede Woche stellt ein Host dem anderen ein Tier vor und erklärt, was dieses Tier so weird macht. Das ist lustig und lehrreich und jedes Mal nehmen sie auch das große Ganze in Blick. Es geht um Biodiversität, Artensterben und den Klimawandel und die Zukunft von Mensch und Tier und zusammen. Hört doch mal rein. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge und den Link findet ihr in den Shownotes. Also, Weird Animals.
So sieht's aus. Und ja, wir sprechen uns wieder in 2 Wochen, Kuhlage. Hat mich gefreut.
Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.